Deutschlandfunk.
Jennifer Poole aus Irland war ein lebenslustiger, fürsorglicher Mensch.
Jennifer was, I suppose, one of these that just loved life.
Sie hat das Leben geliebt, sagt ihr Bruder Jason in einem Interview im irischen Frühstücksfernsehen.
And you always heard the car and the music before you'd sit.
Und sie liebte es, im Auto laut Musik zu hören.
That was one thing that we remember very well.
Im April 2021 ist Jennifer von ihrem Ex-Partner ermordet worden. Der hatte schon mal wegen häuslicher Gewalt im Gefängnis gesessen.
He was in prison for a domestic violence offense against his ex-partner and her mother.
Davon wusste Jennifer aber nichts, als sie eine Beziehung mit ihm eingegangen ist, sagt ihr Bruder. Die Familie von Jennifer Poole hat sich nach ihrem Tod jahrelang dafür eingesetzt, dass Irland ein öffentlich einsehbares Gewaltregister bekommt, wo Menschen, die wegen häuslicher Gewalt verurteilt wurden, aufgelistet sind. Dieses Register soll jetzt bald kommen. Und wir fragen uns heute, was kann das bringen? Und wäre das auch was für uns in Deutschland?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, in diesem Podcast schauen wir jeden Tag auf ein Thema. Ihr bekommt persönliche Perspektiven und die Hintergründe dazu. Heute ist Mittwoch, der 26. August 2026. Domestic Violence Judgments Register Bill. So heißt der offizielle Titel des Gesetzes, das das irische Parlament im Juli verabschiedet hat. Bekannt ist es jetzt aber eher unter dem Namen Jenny's Law, eben wegen Jennifer Poole. Und die Vorgeschichte dazu kann uns meine Kollegin zusammenfassen.
Ich bin Lisa Maria Röhling und ich bin die crossmediale Junior-Korrespondentin für das ARD-Studio in London.
Was hat es mit dem ganzen Fall rund um Jenny's Law auf sich?
Da geht es um den Mordfall an Jennifer Poole. Die ist 2021 von ihrem Partner oder damals schon Ex-Partner erstochen worden. Sie hatte sich eine Woche vorher von ihm getrennt. Und dem Ganzen soll ein Jahr lang wirklich psychische Gewalt und physische Gewalt vorausgegangen sein. Das sagt ihre Familie. Ja, und nach der Tat kam dann auf einmal raus, dass dieser Ex-Partner tatsächlich vorbestraft war. Er saß schon 2 Jahre im Gefängnis, weil er seine vorherige Ex-Freundin und deren Mutter mit einem Messer angegriffen hat. Und Jennifers Familie hat dann gesagt, hätte sie gewusst, dass dieser Partner eine solche Vorstrafe hatte, dann wäre sie sicherlich nicht mit ihm zusammengekommen und dann würde sie wahrscheinlich heute noch leben. Und deswegen haben die ganz viel Lobbyarbeit gemacht, haben sich an die Politik gewandt und haben eben durchgesetzt, dass es jetzt so ein Gesetz gibt, Jenny's Law, damit es so einen Fall wie den von Jennifer Poole nicht nochmal gibt.
Und jetzt soll es ja ein Register geben. Wie genau soll das funktionieren?
Genau, das ist ja das Ergebnis von Jenny's Law, dass dieses Register erstellt wird. Also das Register soll praktisch eine Liste verurteilter Straftäter sein, deren Taten sozusagen im Rahmen von häuslicher oder geschlechtsspezifischer Gewalt fallen. Und die werden auf der Website des Justizministeriums mehr oder weniger aufgelistet. Die finale Entscheidung, ob die Personen da eingetragen werden, das fällt am Ende ein Richter. Das Justizministerium hat es aber so erklärt, es soll künftig auch Teil sozusagen der Verurteilung des Gerichtsverfahrens sein. Also diese finale Entscheidung, ob nach dem Urteilsspruch sozusagen die Person dann auch auf diese Liste kommt. Also das beinhaltet wirklich alles von Tötungsdelikten über körperliche und psychische Gewalt, Vergewaltigung, Belästigung oder auch Stalking. Mhm. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, die Opfer der Verurteilten, die werden vorher gefragt, ob sie damit einverstanden sind, dass die Täter dann auch aufgelistet werden. Ja, und wenn das sozusagen alles abgehakt ist, dann stehen sie da ganz öffentlich auf dieser Internetseite aufgelistet.
Das heißt, wenn ich ganz praktisch in Irland, weiß ich nicht, am Daten bin und ich habe jemanden kennengelernt, dann kann ich auf die Seite des Justizministeriums gehen, den Namen der Person eingeben und gucken, ob der dort aufgelistet ist wegen Gewalt in der Vergangenheit.
Genau das ist die Idee. Also wie gesagt, diese öffentliche Seite des Justizministeriums, es gibt ja diese Liste noch nicht, aber es heißt, dass es sehr niedrigschwellig sein soll. Und eben diese Niedrigschwelligkeit und dieser einfache Zugang, das soll es eben auch Frauen leichter machen, sozusagen zum Beispiel, wenn sie Zweifel haben, wenn sie jemanden kennengelernt haben, das zu überprüfen und natürlich auch diskret einfach nachfragen zu können, okay, ist diese Person, die ich da kennengelernt habe, vielleicht doch irgendwie auffällig geworden in der Vergangenheit.
Und in diesem Register stehen aber nicht nur Männer drin, ne? Da können theoretisch auch Frauen wahrscheinlich aufgenommen werden.
Genau, theoretisch ist das so. Also es geht vor allen Dingen um Fälle von häuslicher Gewalt und geschlechtsspezifischer Gewalt. Das betrifft ja nun mal meistens Frauen, beziehungsweise wird auch oft von Männern begangen. Aber es gibt sozusagen keine Einschränkung, dass dann nicht auch sozusagen Täterinnen aufgelistet werden können.
Ja, auch wenn es nicht die Mehrheit ist. Aber es kann natürlich ja auch sein, dass Frauen in der Vergangenheit verurteilt wurden. Aber das heißt, dann wären da alle abgedeckt. Was erhofft man sich jetzt ganz konkret davon? Also es hat ein Gesetzgebungsprozess stattgefunden. Jetzt wird das dann bald umgesetzt. Das ist ja schon ein großer Schritt.
Was man sich erhofft, ist mehr Sicherheit und vor allen Dingen auch auf eine gewisse Weise mehr Selbstbestimmung für die Frauen. Also sozusagen frühzeitig auch beispielsweise die Reißleine ziehen zu können, wenn sie merken, dass ein Partner oder ein Date auffällig ist. Das ist ja auch das Argument von Jennifer Pools Familie gewesen, dass sie sagen, hätte sie diese Vorgeschichte gewusst und hätte gewusst, wie schlimm es werden kann, dann wäre sie auch sozusagen viel früher aus dieser Beziehung rausgegangen oder hätte diese Beziehung erst gar nicht angefangen. Und auch nochmal dieses Argument der Niedrigschwelligkeit, ne? Also dass man wirklich nur einfach eine Website aufrufen muss, da einen Namen eingeben muss und dann eben das überprüfen kann, dass es einfach zu handhaben ist, dass da sozusagen auch für die Frauen, naja, so eine gewisse Hemmschwelle schnell überwunden wird, dass man sich eben absichern kann und auch wirklich sicher fühlt.
Die Familie von Jennifer Poole hat also jahrelang dafür gekämpft, dass dieses Gesetz verabschiedet wird. Jennifer Poole ist nur 24 Jahre alt geworden. Sie hatte 2 Kinder aus einer früheren Beziehung. Von allen Frauen in Irland, die jemals eine Beziehung hatten, werden rund 35% Opfer von häuslicher Gewalt durch ihre Partner oder Ex-Partner. Das zeigen Statistiken. Und Irland liegt damit höher als der EU-Durchschnitt. Jennifer Pools Familie erhofft sich mit Jenny's Law, dass Frauen dadurch in Zukunft besser geschützt werden. Aber es gibt auch Kritik an dem Gesetz, sagt meine Kollegin Lisa.
Ja, Kritiker sagen, das Gesetz werde Frauen tatsächlich nicht nachhaltig vor häuslicher Gewalt schützen. Also es gibt einige Frauenrechtsorganisationen, die sagen, die Zahl der verurteilten Täter, das sei ja eigentlich nur die Spitze des Eisberges, wenn man über häusliche Gewalt redet. Und auch in diesem Register werden ja am Ende in Anführungsstrichen nur die Personen aufgelistet, die ja wirklich die schlimmsten Taten vollzogen haben, die mit häuslicher Gewalt im Zusammenhang stehen. Und ihr Argument ist, häusliche Gewalt fängt ja viel, viel früher an. Viele von diesen Taten finden zu Hause statt, nicht in der Öffentlichkeit und werden dann teilweise gar nicht verurteilt. Und deswegen werde das jetzt zu nicht dem Schutz führen, den eigentlich Opfer von häuslicher Gewalt brauchen. Das ist ihr Argument. Und dann gibt es noch andere, die fürchten, dass dieses Register zu einer Art von Victim-Blaming am Ende führt. Denn sie sagen, was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau häusliche Gewalt erfährt, vielleicht von ihrem Partner geschlagen oder sogar getötet wird und dann kommt am Ende raus, ja, er hatte schon eine Vorstrafe, sie hat vielleicht nicht auf dem Register geguckt und dann wird sozusagen das Argument genutzt, naja, sie hätte ja nachgucken können.
Und bleiben Menschen, die in diesem Register aufgenommen werden, also verurteilte Täter oder auch Täterinnen, bleiben die dafür immer drin oder wird das auch wieder rausgelöscht? Weil ist ja auch eine Frage mit Blick auf Resozialisierung, ein Recht auf Vergessen sozusagen. Was ist da geplant?
Also aktuell werden diese ganzen Details noch diskutiert. Also dieses Gesetz ist ja jetzt sozusagen vom Parlament beschlossen worden. Da müssen jetzt noch ein paar finale Unterschriften drunter. Das sind nur Formalia. Aber genau diese Ausgestaltungspunkte, die werden auch noch ziemlich hart diskutiert. Also zum einen geht es jetzt darum, wer kommt eigentlich jetzt auf die Liste? Also wie weit dürfen die Taten zurückreichen, damit Personen da jetzt aufgelistet werden? Was ja genau dann auch wieder diese Frage aufgreift, wie lange bleiben die Personen da drauf? Also wie wird das gestaffelt? Kommt das auf die Härte der Tat an? Das wird gerade noch alles ausdiskutiert. Es soll außerdem noch die Möglichkeit geben, dass Täter sozusagen einen Antrag stellen können, dass sie von der Liste runtergelöscht werden. Da muss am Ende aber auch ein Richter drüber entscheiden und sagen, ob sie das für gerechtfertigt halten oder nicht.
Okay, das heißt, da sind ein paar Fragen noch offen, wie das jetzt konkret dann ausgestaltet wird. Wie einzigartig ist dieses Gesetz und dieses Register, wenn es dann kommt, in Europa?
Ziemlich einzigartig, gerade wegen der, ja, ich sag mal, Einfachheit des Ganzen. Also es gibt in Großbritannien ein vergleichbares Gesetz, das nennt sich Clare's Law, das sozusagen es möglich macht, dass Opfer von häuslicher Gewalt oder Personen, die sozusagen den Verdacht haben, dass ihr Partner möglicherweise Tendenzen zu häuslicher Gewalt hat, dass die zur Polizei gehen können und dort eine offizielle Anfrage stellen können mit dem Namen der Person und eben erfragen können, ob diese Person sozusagen schon vorbestraft Kraft ist. An dem Gesetz hat es aber auch schon einige Kritik gegeben, weil wohl einige Polizeidienststellen das ja nicht sehr gut nachverfolgen und weil es natürlich auch eine unfassbare Hemmschwelle ist, den Weg zur Polizei anzutreten und da nachzufragen. Dann gibt es noch ein paar andere Gesetze. In Deutschland ist das ja gerade erst sozusagen gestartet. Zum Beispiel, dass es Fußfesseln für Täter von häuslicher Gewalt gibt, um zum Beispiel sowas wie ja Regeln, Abstandsregeln und ähnliches einzuhalten.
Ja, Kontaktverbote, ne?
Mhm. Genau, Kontaktverbote und ähnliches. Aber so in dieser sozusagen ja niedrigschwelligen Form ist Jenny's Law eigentlich ziemlich einzigartig.
In Deutschland hat der Bundestag im Mai dieses Jahres eine Reform des Gewaltschutzgesetzes beschlossen. Gerichte sollen in Zukunft elektronische Fußfesseln für Täter anordnen können. Zum Beispiel, um Kontaktverbote besser durchzusetzen. Nähert sich ein Täter oder eine Täterin der Wohnung des Opfers, schlägt die Fußfessel Alarm. Im Jahr 2024 wurden in Deutschland laut Bundeskriminalamt mehr als 265.000 Menschen als Opfer von häuslicher Gewalt registriert. Das war ein neuer Höchststand. Mehr als 70% der Opfer sind weiblich. Könnte so ein öffentlich einsehbares Gewaltregister, wie es jetzt in Irland geplant ist, in Deutschland was bringen, um Menschen, vor allem Frauen, besser vor häuslicher Gewalt zu schützen? Das habe ich Sie gefragt.
Ich heiße Esther Bierbaum. Ich bin einmal Mitarbeiterin im Autonomen Frauenhaus in Osnabrück und bin seit anderthalb Jahren auch Mitarbeiterin in der ZIF, in der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser.
Wie schaut Esther Bierbaum auf Jenny's Law in Irland?
Ich würde ein bisschen kritisch drauf blicken wollen, weil ich finde, es ist sehr spannend, was Irland da gerade versucht anzustreben. Und ich kann auch die Hintergründe der Familie von Jenny verstehen. Dennoch habe ich ein paar Kritikpunkte an dem Gesetz. Ich finde es immer schwierig, Menschen so an den Pranger zu stellen und quasi ein Register zu füllen, wo jeder Einblick drin hat. Also ich glaube, in der Übertragung auf Deutschland würde da allein der Datenschutz sagen, das geht gar nicht, das machen wir nicht. Ich bin sehr gespannt, wie Irland mit dem Thema umgeht. Und wenn ich mir dann anschaue, dass wir eigentlich in den Frauenhäusern sehr wenig Frauen haben, die ihre ehemaligen Partner, Männer, Ex-Männer auch anzeigen, dann denke ich, dass die Idee, so etwas umzusetzen, nur einen sehr kleinen Effekt hat. Also es ist nur eine ganz kleine Prozentzahl, wo es vielleicht möglich wäre, dadurch einen Femizid zu verhindern. Aber die große Anzahl der Delikte, die gar nicht strafrechtlich werden, die werden wir so damit nicht verhindern können. Ich kann verstehen, und es würde natürlich auch Frauen bemächtigen, selbstständig nachzuschauen. Also wenn ich zum Beispiel auf Dating-Apps überlege, eine junge Frau guckt halt, mit wem möchte sie sich da treffen, und sie kennt diese Person XY noch gar nicht, dann mag das vielleicht funktionieren. Andererseits wird aber auch dieses Register nicht dazu führen, dass jetzt Männer sagen, oh, ich werde jetzt nicht mehr gewalttätig, weil dann komme ich in dieses Register hinein. Also
das glauben Sie
da
nicht.
Da sehe ich, es wäre schön, ich könnte dran glauben, aber der Arbeitsalltag und die Erfahrung aus der jahrzehntelangen Arbeit sprechen eine andere Sprache.
Wie ist denn Ihre Erfahrung in den Frauenhäusern? Kann ein vorheriges Wissen, dass der Partner oder auch Ex-Partner schon mal zum Beispiel wegen häuslicher Gewalt im Gefängnis saß, kann das einen großen Unterschied machen? Was zeigt da Ihre Arbeit und die Frauen, mit denen Sie sprechen?
Ich würde jetzt das nicht so unbedingt bestätigen, weil ich glaube, dass viele Menschen und auch Frauen immer an das Gute an den anderen Menschen glauben. Und das finde ich auch grundsätzlich positiv. Und ich glaube eher, die Frauen trägt der Gedanke, er könnte sich ja ändern oder er wird sich ändern. Und dass dieser Gedanke nicht unbedingt davon abhält, noch mit jemandem zusammenzukommen, der schon mal straffällig war. Das glaube ich. Und es gibt bestimmt auch einen Prozentsatz an Frauen, wo sie das sehen und dann abgeschreckt sind und sagen, nein, auf gar keinen Fall.
Was bräuchte es denn Ihrer Meinung nach sonst in Deutschland dringend, um ja, häusliche Gewalt zu verhindern oder auch eben vor allem natürlich Frauen und auch Kinder vor häuslicher Gewalt zu schützen? Wie ist Deutschland da aufgestellt?
Genau, Sie wissen ja wahrscheinlich, dass Deutschland da gerade in einer kleinen Umbruchssituation ist, dass ab 2032 den Rechtsanspruch auf einen Frauenhausplatz und auf Beratung geben soll für die Frauen. Was die Frauen jetzt gerade brauchen, ist einfach eine Unterstützung, überhaupt in einem Frauenhaus Aufnahme zu finden, weil wir viel zu wenig Frauenhausplätze haben. In Deutschland fehlen 12.000 Frauenhausplätze für Frauen und ihre Kinder. Und auch das System muss dringend Unterstützung erfahren, weil das System, die einzelnen Vereine und Beratungsstelle gerade in einer sehr großen Schwebe sind aufgrund der Umstellung des Gesetzes. Was die Frauen wirklich brauchen, ist sehr viel Verständnis in der Struktur wie auch von der Gesellschaft, die Möglichkeit, auch alleine leben zu können, nicht zwangsläufig in einer Partnerschaft leben zu müssen, auch die Möglichkeit zu haben, sich zu trennen und zu wissen, ich stehe jetzt nicht vor dem finanziellen Ruin, denn ich weiß, Unterhaltsvorschuss wird noch bis zum 18. Lebensjahr gezahlt, was ja gerade auch in der heißen Debatte in der Politik ist. Also wir brauchen viel mehr Rückenstärkung für die Frauen, die sich wirklich auch früh trennen wollen und die Aufnahme viel leichter finden, also in ein Frauenhaus wie auch in eine Beratungsstelle. Wir brauchen Prävention in Schulen, in Kindergärten. Also wir müssen wirklich viel früher anfangen und dürfen nicht nur in diesen strafrechtlichen Dimensionen denken, sondern auch wirklich viel mehr in Prävention aufbauen.
Wie schauen Sie auch jetzt auf die Reform des Gewaltschutzgesetzes, die der Bundestag ja im Mai beschlossen hat, dass auch elektronische Fußfesseln von Richtern angeordnet werden können, um zum Beispiel den Aufenthaltsort von Gewalttätern zu überwachen, damit zum Beispiel Kontaktverbote besser eingehalten und überwacht werden? Wie blicken Sie darauf?
Ja, da blicke ich auch recht zwiegespalten drauf, muss ich ehrlicherweise sagen, weil es mag gut funktionieren, aber es funktioniert ja auch in dem Feld nur dann, wenn er strafrechtlich schon relevant ist. Mhm. Also es funktioniert nicht vorher in der Prävention, wenn die Frau sagt, ich habe Angst, er hat mir das angedroht, dann passiert noch nichts, dann bekommt er noch keine Fußfessel. Also die Fußfessel steht wirklich ganz am Ende dieser langen Kette der Möglichkeiten, die ausgeschöpft werden können. Und wird auch immer so als Allheilmittel dargestellt und als ein Symbol aus dem spanischen Modell, die ja recht erfolgreich damit Femizide verhindern können, wenn der Täter eine Fußfessel hat. Aber es ist halt nur ein Baustein aus einem großen Ganzen.
Esther Bierbaum schaut also durchaus auch kritisch auf solche Maßnahmen wie das Gewaltregister in Irland oder die elektronische Fußfessel in Deutschland. Aber sie findet auch, selbst wenn solche Maßnahmen nicht die große Masse an Fällen verhindern können, natürlich ist jeder Mord, der verhindert werden kann, unglaublich wichtig. Nur sie plädiert eben dafür, noch weiter vorne anzusetzen, damit es gar nicht erst zu häuslicher Gewalt kommt. Das war Unboxing News für heute. Und wir verlinken euch in den Shownotes zu dieser Folge auch nochmal Hilfsangebote beim Thema häusliche Gewalt. Das Team dieser Folge, Mathis Dierkes, Anna Maibaum, Florian Gombosch, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.